Sie haben uns eine Quelle zugeschickt, die es auf den ersten Blick wirklich in sich hat. Eine Dissertation. Da denkt man ja sofort an hunderte Seiten, dröge Theorie und, naja, Fußnotenmarathons. Aber bleiben Sie unbedingt dran, denn der Kern dieser Arbeit trifft einen Nerv, den wir alle kennen.
Absolut.
Warum fühlen sich Online-Diskussionen so oft an wie ein, ja, wie ein Gang durch ein Minenfeld? Und vor allem, wie können wir im digitalen Zeitalter eigentlich sinnvoll miteinander reden? Gerade bei so wichtigen Themen wie Bildung und Demokratie.
Genau darum geht es. Die Quelle Digitale Diskurskultur in der Bildung macht etwas, was ich sehr mutig finde. Sie versucht nicht nur, das Problem zu beklagen, also das Chaos, die Hasskommentare, die Fake News.
Was ja einfach wäre.
Richtig. Sondern sie will eine Lösung finden. Die Mission ist, ein Werkzeug zu entwickeln, mit dem man die Qualität von Online-Diskussionen tatsächlich messen und damit auch verbessern kann. Im Grunde geht es darum, aus diesem wilden, lauten Durcheinander im Netz eine konstruktive Kraft für die Bildung zu machen.
Das ist ja mal ein ambitioniertes Ziel. Also anstatt nur zu sagen, das Internet ist kaputt, will der Autor quasi eine Reparaturanleitung schreiben.
Sozusagen, ja.
Das klingt spannend. Wir schauen uns also heute an, warum digitale Debatten so oft entgleisen. Dann tauchen wir tief in dieses Messwerkzeug ein. Ist ja eine Art Qualitäts-TÜV für Online-Plattformen.
Genau.
Und dann wird's konkret. Wir lassen die großen Namen wie Facebook und YouTube mal durch diesen TÜV laufen und schauen, was am Ende dabei rauskommt und welche Vision die Quelle uns mitgibt. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Die Arbeit stellt eine ziemlich grundlegende Beobachtung in den Raum. Die Digitalisierung ist keine nette Zugabe zu unserer Kultur, sie hat sie komplett umgekrempelt.
Richtig.
Besonders für die Generationen Y und Z sind soziale Netzwerke kein Ort, den man besucht, man lebt dort.
Absolut. Die Quelle beschreibt das als eine Mischung aus Wunsch, Notwendigkeit und manchmal sogar Verzweiflung. Man ist dort, weil die Freunde dort sind, weil der Job es verlangt, weil man sonst den Anschluss verliert. Und genau in diesem Raum, in dem wir so viel Zeit verbringen, soll Bildung stattfinden. Aber es gibt keinen Plan dafür. Es ist, als hätte man allen Schülern ein riesiges, chaotisches Labor in die Hand gedrückt, aber niemandem gesagt, wie die Experimente sicher ablaufen sollen.
Das ist ein gutes Bild. Und die Quelle spitzt das ja noch zu mit der These, der digitale Diskurs ist die Zukunft der Demokratie. Puh, das ist eine steile Ansage.
Ja.
Vor allem, wenn man sich die Kommentarspalten bei YouTube oder die Debatten auf X, also ehemals Twitter, ansieht, das fühlt sich oft eher an wie das Ende der Demokratie.
Das ist genau der Punkt. Der Autor sagt, diese Zukunft ist massiv bedroht. Wir ertrinken in einer Informationsflut, Skandale wie die NSA-Affäre haben das Vertrauen erschüttert und Grundrechte werden ausgehöhlt.
Gleichzeitig liegen im Netz aber unfassbare Schätze, oder? Für die Bildung.
Ja, riesige Schätze, frei zugänglich für jeden. Die Frage ist also nicht, ob wir das Netz für Bildung nutzen, sondern wie wir es gestalten, damit es nicht im Chaos versinkt. Wir brauchen Leitplanken.
Und was ich wirklich bemerkenswert fand, ist dieser Blick auf die Generation Y. Die Quelle sagt, diese Generation ist innerlich total zerrissen. Die eine Hälfte sehnt sich nach alten, sicheren Strukturen, nach dem klaren 9-to-5-Job und dem Häuschen im Grünen. Die andere Hälfte will radikale Autonomie, Systemwechsel, alles neu machen. Diese innere Spaltung spiegelt doch perfekt die Unsicherheit unserer Zeit wider.
Genau, und vor diesem Hintergrund zitiert die Quelle Willy Brandts berühmten Satz aus seiner Regierungserklärung von 1969: Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Richtig.
Und dann stellt der Autor die knallharte Frage: Warum sind wir mit all unserer überlegenen Technik seit über 50 Jahren in dieser Sache kaum einen Schritt weitergekommen?
Das ist eine ziemlich provokante These.
Absolut. Wir haben die technischen Mittel für mehr Beteiligung, mehr Transparenz, mehr Demokratie, aber wir nutzen sie nicht. Oder schlimmer, sie werden gegen uns verwendet.
Im Grunde wirft er uns vor, die PS der Digitalisierung nicht auf die Straße zu bekommen, wenn es um unsere Gesellschaft geht. Und um das zu ändern, sagt er, müssen wir erstmal verstehen, was eine gute Diskussion überhaupt ausmacht.
Und hier kommt der eigentliche Geniestreich. Der Autor sagt, wir streiten uns immer nur über Inhalte, also ob eine Aussage wahr oder falsch ist. Aber das ist nur die halbe Miete.
Okay.
Um Online-Diskussionen wirklich zu verbessern, müssen wir ihre Qualität als Ganzes messen können. Er erfindet dafür quasi ein Bewertungssystem, so eine Art Nährwerttabelle für digitale Debatten. Er nennt das Ganze Diskursqualität oder kurz DQ.
Moment, da muss ich kurz einhaken. DQ für Diskursqualität, das ist klar. Aber dann kommt ja dieses IBW-DQ-Modell. Das klingt erstmal nach Buchstabensuppe aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft.
Ja, das gebe ich zu.
Reicht es denn nicht zu schauen, ob eine Information einfach richtig oder falsch ist?
Eine absolut berechtigte Frage. Und die Antwort der Quelle ist ein klares Nein. Und hier wird dieses IBW zentral. Es steht für Inhalt, Bedeutung und Wirkung.
Inhalt, Bedeutung, Wirkung. Okay.
Ein einfaches Beispiel. Jemand postet unter einen komplexen Artikel den Kommentar interessant. Der Inhalt ist quasi null. Die Information ist wertlos. Aber die Bedeutung kann alles sein. Ist es ehrlich gemeint? Ist es sarkastisch?
Oder einfach nur eine höfliche Art, Desinteresse zu zeigen?
Eben. Und die Wirkung ist die entscheidende Frage. Befördert dieser Kommentar die Diskussion oder wirkt er sie ab? Fühlen sich andere ermutigt, weiterzudenken oder ziehen sie sich zurück? Man analysiert also nicht nur, was gesagt wird, sondern auch, wie es gemeint ist und was es auslöst.
Okay, das leuchtet ein. Es geht also weit über eine reine Faktenprüfung hinaus und erfasst die soziale Dynamik einer Diskussion. Das ist ja oft das, was es so anstrengend macht. Nicht der falsche Fakt, sondern der aggressive Unterton, oder?
Genau. Und dieses IBW-Modell wendet der Autor dann auf verschiedene Bereiche an.
Aha.
Er baut ein komplettes Raster mit 4 zentralen Analysekategorien. Jede Plattform, jede Diskussion wird anhand dieser 4 Bereiche durchleuchtet. Der erste ist DQ-System.
DQ-System.
Also, wie gut ist die Plattform selbst? Ist sie barrierefrei zugänglich? Ist sie übersichtlich oder ein einziges Chaos? Und ganz wichtig, wie steht es um die Datensicherheit?
Das heißt, es geht schon mal darum, ob das Stadion, in dem gespielt wird, überhaupt für ein faires Spiel geeignet ist.
Gutes Bild, ja. Und dann kommt DQ-Objekte. Das sind die Beiträge selbst, die Kommentare, die Videos, die Artikel. Sind sie verständlich geschrieben? Sind die Informationen vollständig oder aus dem Kontext gerissen?
Also der Ball, der gespielt wird.
Genau. Und welche Qualität haben die Medien, also Bilder oder Videos?
Logisch. Und weiter. Ich nehme an, es geht dann auch um die Spieler selbst.
Korrekt. Das ist die 3. Kategorie. DQ Personen. Hier wird es pädagogisch. Unterstützt die Plattform die Nutzer dabei, besser zu werden?
Ah.
Werden Kompetenzen gefördert? Lernt man, Argumente zu erkennen, die eigene Wahrnehmung zu schärfen? Oder lässt die Plattform die Nutzer einfach aufeinander los?
Was ja oft der Fall zu sein scheint.
Ja. Und die 4. Kategorie ist DQ-Prozesse. Das beschreibt das Senden und Empfangen. Wirkt der Absender glaubwürdig? Ist der Beitrag authentisch oder von einer KI geschrieben? Und herrscht echte Meinungsfreiheit oder wird zensiert?
Das ist ja ein unglaublich detailliertes Raster. Im Grunde hat er damit wirklich einen TÜV für Online-Plattformen geschaffen. Eine Checkliste, mit der man jede Webseite auseinandernehmen kann.
Das ist die perfekte Beschreibung. Und genau das hat er dann auch gemacht. Er hat dieses theoretische Modell genommen und es auf die Realität losgelassen, auf die Giganten des Netzes.
Und da sind wir bei der entscheidenden Frage. Hält dieses Modell der Realität stand? Was passiert, wenn man es auf die Plattformen loslässt, auf denen wir alle täglich unterwegs sind? Wie schneidet zum Beispiel Facebook bei diesem Diskurs-TÜV ab?
Das Ergebnis für Facebook ist, um es milder auszudrücken, vernichtend.
Oh.
Die Quelle beschreibt es als Open Space Netzwerk, was erstmal positiv klingt, ein offener Raum für alle. Die Vorteile sind natürlich die enorme Reichweite und die kinderleichte Bedienung. Aber für einen gehaltvollen Bildungsdiskurs überwiegen die Nachteile massiv.
Das heißt?
Die Quelle sagt im Grunde, es ist ein digitaler Marktplatz ohne Hausordnung.
Auf dem jeder quasi gleich laut schreien kann, egal ob Nobelpreisträger oder Verschwörungstheoretiker. Es gibt keine eingebaute Qualitätskontrolle.
Genau das. Bei den Kriterien Glaubwürdigkeit und Konventionalität, also ob man sich an wissenschaftliche Standards halten kann, lautet das Urteil nicht vorhanden.
Wow.
Eine systematische Qualitätskontrolle der Inhalte findet nicht statt. Und beim Thema Datenschutz ist die Sache sowieso klar, die Nutzer treten die Rechte an ihren Inhalten an den Konzern ab.
Das System ist also nicht auf Wahrheit ausgelegt, sondern auf Engagement.
Ja. Und das bedeutet oft auf Krawall.
Das Fazit der Quelle ist also unmissverständlich. Facebook bekommt in diesem Analysesystem die Note 4,5, also mangelhaft. Ungeeignet für Bildungsdiskurse.
Mangelhaft, genau.
Wie sieht es denn bei YouTube aus? Das überrascht mich vielleicht ein wenig. Ich meine, es gibt dort ja auch fantastische Wissenskanäle.
Das stimmt. Und die Quelle erkennt das auch an. Die Möglichkeiten von Video sind beeindruckend und die Authentizität vieler Creator ist ein großer Pluspunkt.
Aber
das Problem ist nicht der einzelne gute Kanal, sondern das System als Ganzes. Für jeden brillanten Wissenskanal gibt es 1000 Videos mit Fehlinformationen und der Algorithmus ist nicht auf Wahrheit optimiert, sondern auf Verweildauer.
Ah, okay.
Was die Leute am Bildschirm hält, wird nach oben gespült, egal ob es stimmt oder nicht.
Genau.
Und die Kommentarspalten? Nun ja, da war vermutlich jeder von uns schon mal und hat schnell wieder das Weite gesucht.
Eben.
Selten ein Ort für konstruktiven Austausch. Die Übersichtlichkeit geht in der schieren Masse verloren, Experten werden nicht systematisch zur Qualitätssicherung eingesetzt und die enge Verknüpfung mit dem Google-Datenkraken ist aus Datenschutzsicht hochproblematisch.
Also ist das Fazit
fast identisch. Ungeeignet für einen strukturierten Bildungsdiskurs. Die Note ist mit 4,2 nur unwesentlich besser als bei Facebook.
Wenn also die großen, offenen Plattformen durchfallen, was ist dann die Alternative? Redaktionell betreute Seiten?
Genau das ist der Kontrast, den die Quelle aufmacht. Portale wie das der Bundeszentrale für politische Bildung, bpb.de, oder die Mediathek von Arte schneiden in diesem TÜV exzellent ab.
Warum?
Weil sie all das bieten, was bei Facebook und Co. fehlt. Hohe Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, von Experten geprüfte Inhalte. Der Haken ist aber, das sind quasi geschlossene Gesellschaften.
Ah.
Die Beteiligungsmöglichkeiten für normale Nutzer sind extrem eingeschränkt. Man kann konsumieren, aber kaum mitgestalten.
Wir stecken also in einer Zwickmühle. Entweder das totale Chaos, in dem jeder mitmachen kann, oder der perfekt kuratierte Elfenbeinturm, in dem man nur zuschauen darf. Gibt es einen Mittelweg?
Wikipedia wird als interessanter Versuch in diese Richtung genannt. Hier schafft die Community selbst eine hohe Informationsqualität. Das Problem dort ist aber die Kehrseite der Anonymität, die fehlende persönliche Verantwortlichkeit.
Also auch nicht die perfekte Lösung. Das heißt, die Kernbotschaft der Analyse ist, wir dürfen die so wichtigen Diskussionen über Bildung und Gesellschaft nicht einfach auf Plattformen wie Facebook auslagern.
Genau.
Das ist, als würde man den Schulunterricht auf dem Pausenhof abhalten und hoffen, dass es schon gut geht. Stattdessen brauchen wir etwas Neues.
Ein System, das das Beste aus beiden Welten verbindet. Die Offenheit und Partizipation eines Netzwerks, aber kombiniert mit der Qualitätssicherung einer Redaktion. Und die Quelle schlägt dafür ein konkretes Modell vor. Es trägt den furchtbar komplizierten Namen herrschaftsberücksichtigendes System.
Okay, das klingt jetzt wirklich wie aus einem Soziologie-Pro-Seminar im vierten Semester. Das müssen Sie uns übersetzen. Was soll das sein?
Das Wort Ungetüm ist zum Glück komplizierter als die Idee dahinter. Stellen Sie es sich wie einen gut moderierten Jazzclub vor.
Ein Jazzclub, okay.
Es gibt eine feste Hausband und einen Programmchef. Das ist die Herrschaft oder die Struktur, die für ein hohes Qualitätsniveau sorgt. Aber jeden Abend gibt es auch eine offene Bühne, eine Jam-Session, bei der jeder mitspielen kann.
Ah.
Und wenn jemand von dieser offenen Bühne richtig, richtig gut ist, wird er vielleicht vom Programmchef entdeckt und darf mal einen Abend in der Hausband mitspielen.
Ah, okay. Das ist ein super Bild. Es ist also eine Mischung aus kuratierter Qualität und offener Chance. Es gibt klare Strukturen, aber sie sind durchlässig. Talente und gute Ideen können sich von unten nach oben arbeiten.
Exakt. Und das ist nicht nur graue Theorie. Der Autor hat genau das in der Praxis erprobt mit einem Projekt namens kurzfilmkanon.de.
Okay.
Das war sein Versuch, diesen Jazzclub ins Digitale zu übersetzen. Die Webseite hat eine ganz besondere Struktur mit drei Spalten, die diese Idee abbildet.
Erzählen Sie mal, wie sah das aus?
Stellen Sie sich die Seite vor. Ganz links ist die Redaktion. Das ist die Hausband. Hier stehen Inhalte, die von einem festen Team geprüft, editiert und veröffentlicht werden. Höchste Qualitätsstufe.
Klar.
In der Mitte sind die Experten. Das sind zum Beispiel Lehrkräfte, Filmwissenschaftler, Leute mit einer nachgewiesenen Reputation. Sie können eigene Beiträge veröffentlichen, die schon ein gewisses Qualitätssiegel tragen.
Und die offene Bühne, die Jam Session.
Das ist die Spalte ganz rechts, der Open Space. Das ist der offene Bereich für alle, für Schüler, Studenten, Filmfans. Jeder kann dort Ideen, Analysen und Kurzfilme posten.
Und das Ziel ist dann, dass die Sachen wandern.
Genau. Ein ständiger Kreislauf. Aus dem Open Space, dem kreativen Chaos, sollen Innovationen entstehen. Die Experten in der Mitte sichten das, greifen die besten Ideen auf und sichern die Qualität. Und die allerbesten, die brillantesten Beiträge werden dann von der Redaktion ganz nach links geholt und damit quasi geadelt und dauerhaft verankert.
Das ist ja ein faszinierendes Konzept. Es ist ein System, das sich selbst verbessert. Aber das war ja nur ein kleines Projekt im Filmbereich. Die Vision der Quelle geht doch noch viel weiter, oder?
Ja, Kurzfilm kanon.de war sozusagen der Prototyp. Die große Vision ist ein Online-Schuldiskursportal. Stellen Sie sich eine riesige, staatlich geförderte Plattform vor, die nicht nur Kurzfilme, sondern den gesamten Lehrplan für Diskussionen und Kollaboration öffnet.
Wow.
Ein zentraler Baustein dafür sind sogenannte P4P-Mini-MOOCs.
Noch ein Akronym. MOOC steht für Massive Open Online Kurs. Das kennen viele. Aber was bedeutet P4P?
Peer-for-Peer oder in diesem Kontext Pupil-for-Pupil. Also Schüler für Schüler. Die Idee ist, dass Schülerinnen und Schüler selbst kleine Online-Kurse, Erklärvideos oder Lernmaterialien für ihre Mitschüler erstellen. Zu den Themen aus dem Lehrplan.
Und was bedeutet das jetzt konkret für Sie als Lerner, der vielleicht gerade zuhört? Stellen Sie sich das mal vor, anstatt nur der Konsument von Lerninhalten zu sein, der im Unterricht sitzt und zuhört, werden Schüler plötzlich zu Produzenten.
Ja.
Sie müssen sich ein Thema so tief erarbeiten, dass Sie es anderen erklären können.
Genau. Und dabei lernen Sie so viel mehr als nur den reinen Stoff. Sie lernen Medienkompetenz, wie man ein Video schneidet oder einen Text verständlich formuliert. Sie lernen, im Team zu arbeiten. Sie vertiefen Ihr Fachwissen, denn nichts festigt Wissen so sehr wie das Lehren.
Das stimmt.
Die Quelle argumentiert, dass dies Selbstbildung im allerbesten Sinne ist und weit über das hinausgeht, was wir heute als Lernen bezeichnen. Als ein real existierendes Beispiel, das in diese Richtung geht, wird das Projekt Mocket.de genannt.
Man verwandelt also passive Empfänger in aktive Gestalter ihres eigenen Bildungsprozesses. Das ist ja im Grunde eine kleine Revolution des Lernens.
Wenn man diese Analyse zusammenfasst, zeichnet sie einen sehr klaren Weg vor. Die ungesteuerten, rein kommerziellen Räume wie Facebook oder YouTube sind für die Bildung der Zukunft eine Sackgasse.
Mhm.
Gleichzeitig sind die komplett abgeschotteten, rein redaktionellen Expertenportale nicht partizipativ und damit nicht lebendig genug. Die Lösung muss dazwischen liegen.
In einem intelligenten Hybridsystem, diesem Jazz-Club-Modell, das Offenheit mit Qualitätssicherung verbindet und die Lernenden ins Zentrum rückt, sie zu Akteuren macht.
Genau. Es geht darum, eine digitale Umgebung zu schaffen, die Kreativität fördert, aber gleichzeitig sicherstellt, dass am Ende Qualität und konstruktiver Austausch dabei herauskommen.
Die Quelle schließt mit einem wirklich schönen Gedanken, der das alles zusammenfasst. Es heißt dort, dass es in Zukunft ein ganzes Netzwerk braucht, um Bildung zu ermöglichen. Ganz so, wie das alte Sprichwort sagt, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen.
Ein sehr passendes Bild.
Und das wirft eine Frage auf, die wir Ihnen zum Schluss mitgeben möchten, über die Sie vielleicht noch ein wenig nachdenken können.
Wenn Bildung also nicht mehr nur in der Schule oder an der Uni stattfindet, sondern einem vernetzten digitalen Diskurs in diesem digitalen Dorf, welche Rolle möchten und können Sie selbst darin eigentlich spielen? Sei es als Lernender, der neugierig Fragen stellt, als Experte, der sein Wissen teilt oder einfach als engagierter Bürger, der hilft, die Gesprächskultur ein kleines bisschen besser zu machen.